von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Herzlich willkommen zu Meilen und Zeilen mit unserer Miniserie zum Thema Heimat. Im Buch Abenteuer Heimat – Außergewöhnliche Kurztrips von Extremsportlern und Reiseprofis schrieb auch Philipp Jordan mit. Der Ultraläufer war schon 6-mal bei Meilen und Zeilen. Ich weiß, viele da draußen hoffen, das ist das letzte Mal. Philipp, herzlichen Glückwunsch zu deiner sauwitzigen Geschichte in einer klaren Nacht. Erzähl, worum es geht.
Danke erstmal, dass ich zum 6. Mal schon, unglaublich.
Nein, zum 7. Mal, du warst schon 6.
Ich war unglaublich, ja. Unglaublich. Also von daher, es tut mir leid, ich werde eingeladen, ich dränge mich nicht auf. In einer klaren Nacht muss man erstmal dazu sagen, dass die Geschichte so ein bisschen rausfällt, weil es schon fast eine fiktionale Geschichte sein könnte, so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Aber als damals an mich herangetragen wurde, so Abenteuer, dann habe ich gedacht, ich möchte auch mal outside of the box denken, weil in meinem Kunststudium war es ganz oft so, wenn dann der Lehrer gesagt hat, ihr müsst ein Selbstporträt machen, dann waren die einen, die haben sich selber gemalt, die haben sowieso schon mal gleich die Arschkarte gezogen. Dann gab es die, die irgendwie einen Menschen gemalt haben, der irgendwas darstellen sollte. Die haben schon mal so, ja, ist ganz gut, aber komm noch mehr auf die raus. Und dann gab es die, die einfach irgendwie so eine Explosion gezeichnet haben oder so. Und dann so, ja, du hast es verstanden. Und ich habe gedacht, ich will mal auf der Explosionsseite sein. Ja, weil ich bin immer so regeltreuer Deutscher. Das merke ich übrigens im Ausland wirklich.
Apropos Heimat, ja.
Ja, genau. Und da habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine ganz andere Geschichte zu erzählen, die ja durchaus von mir als Abenteuer empfunden wurde. Und das ist eben eine Geschichte, in der ein Hauserwachsener auf dem Internat...
Du musst kurz erklären, was ein Hauserwachsener ist für alle, die nicht auf dem Internat waren.
Ein Hauserwachsener ist in der Regel ein Lehrer und da im Internat ja Kinder... irgendwie beaufsichtigt werden müssen, gibt es in der Internatsschule Birklehof zumindest für jedes Haus einen Hauserwachsenen und das sind meistens Lehrer und die gucken eben abends um 10, ob alle Schäfchen im Stall sind und ob in der Arbeitsstunde man auf dem Zimmer ist und in der zweiten Arbeitsstunde, ob man sich da abgemeldet hat, wenn man nicht auf seinem Zimmer ist, solche Sachen.
Oh Gott.
Und derjenige bat uns, weil er Französischlehrer war, mit einer Klasse unter uns oder sogar 2 Jahrgänge unter uns, war der ein Wochenende Landschulheim, nennt man das, glaube ich, also Ausflug mit Übernachtung. Und er bat mich und meinen Zimmernachbarn, uns noch 2 Kollegen zu suchen, glaube ich, und dass wir nachts kommen und die erschrecken. Das ist praktisch der Startpunkt der Geschichte.
Heute undenkbar, damals lustig, ne?
Ja, das ist die Frage, wie lustig es damals war, aber ich habe gemerkt, dass ich diese Geschichte, ja, also wir haben die natürlich dann professionellst erschreckt und ich habe auch in dem Buch, glaube ich, angeführt, dass man im Internat, da man, die meisten sind die am Arsch der Welt, meistens sind die irgendwo in den Bergen oder am Bodensee oder was weiß ich, damit die Kiddies praktisch auf dem Internat bleiben und nicht in irgendeine nahegelegene Stadt pendeln. Und deswegen ist es aber so, dass man als Internatskind Abwechslung ähnlich aufnimmt wie wahrscheinlich ein Gefängnisinsasse. Und als wir diesen Plan bekommen haben, auch ähnlich wie Gefängnisinsassen ja unglaubliche Kreativität aufbringen, wenn es ums Ausbrechen ging, so haben wir unglaublich viel Kreativität walten lassen, wie wir die nachts erschrecken. Und haben uns natürlich nie, also wirklich nie, irgendwelche Gedanken gemacht, inwieweit wir da jetzt Leuten ein Trauma einjagen. Und ich war kürzlich, wurde ich eingeladen auf diese Internatsschule, für so einen guten Zweck habe ich da Sachen gemalt. Und da war auch Altschülertreffen. Und da habe ich 2 getroffen, die praktisch auf der anderen Seite dieses schrecklichen erlebt. Genau, wir nennen sie Opfer. Und erst im Dialog mit denen, ja, ist mir bewusst geworden, dass natürlich der Hauptschuldige in dieser Geschichte der Lehrer war. Weil, und ich möchte es spezifizieren, also wir haben die, ich möchte ja auch die Geschichte nicht spoilern, die sollen die Leute sich durchlesen, wie wir sie genau erschreckt haben, aber es endete damit, dass wir sie praktisch zur Flucht in eine Berghütte getrieben haben, in der sie auch geschlafen haben und sie danach auch nicht mehr raus sind aus diesem Haus.
Aus Angst vor diesen 8 Hooligans.
Aus Angst vor diesen 8 Hooligans, die nur 4 waren und alles aber außer Hooligans. Aber ich habe wirklich von einem gehört, der gesagt hat, oh Mann, hey, ich werde das nie vergessen. Die ganze Nacht lag in meiner linken Arm lag, was weiß ich, Claudia nenne ich sie jetzt mal, und in meinem rechten Arm lag Johannes. Und die haben beide schreckliche Angst gehabt, die ganze Nacht. Die haben kein Auge zugedrückt. Und dann denke ich mir natürlich, guck mal, wir waren natürlich geschwängert vom Adrenalin und gehypt und alles. Und jung, ich nehme mal an, ich war 15, vielleicht 16. Und das war ja natürlich auch für uns spannend. Also wenn du nachts dich schminkst und irgendwo hinfährst in der Dunkelheit, du hast ja dann irgendwie auch teilweise genauso viel Schiss. Und für dich geht's ja nur darum, dieses Battle jetzt zu gewinnen. Also dass es nicht auffliegt, dass sie nicht irgendwann sagen, ihr seid ja die aus der 9C oder sowas, sondern dass es funktioniert. Mhm. Und deswegen, wir sind natürlich dann irgendwann, als die sich eingeschlossen haben und alles, sind wir dann wieder nach Hause geradelt. Und was ich fast vergessen hatte, ist, dass der Lehrer auch in so einem theatralischen Akt mitgespielt hat und praktisch so eine fast schon Indiana Jones-mäßige Türschließ-Szene dargeboten hat, indem er nämlich, als wir auf die Tür zugerannt sind, mit so einem Stock da stand, in letzter Sekunde diese Tür zugeschlagen hat. Und damit war praktisch der Bunker dicht. Wir sind nach Hause gefahren und ich finde im Nachhinein, und das ist halt, wenn man selber sich zu sehr als Täter sieht, obwohl man ja noch sehr jung war, habe ich gedacht, hey, der Lehrer hat es die ganze Zeit mitbekommen. Der war die ganze Nacht da und hat gemerkt, wie diese Kinder Angst hatten und hat nichts gesagt. Und ich finde dann im Nachhinein, ohne dass ich mich jetzt komplett von einer Mitschuld freisprechen will oder einer Hauptschuld meinetwegen, finde ich schon, dass wenn ich Erzieher gewesen wäre und ich hätte mitgekriegt, dass die wirklich Schiss hätten, das, worum es mir ging, ist ja passiert. Ich hätte es dann aufgeklärt.
Ja, auf jeden Fall. Also deshalb sagte ich eben auch im Nachhinein, heutzutage undenkbar. Und man muss auch echt sagen, ey, was für eine schlechte pädagogische Leistung von dem Typen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich glaube, es war gut gemeint. Ja? Wie so oft Sachen im Nachhinein.
Gut gedacht, schlecht gemacht.
Genau, gut gedacht, schlecht gemacht. Es war halt auch doofer Satz, aber man muss ihn vielleicht doch mal in Erinnerung rufen. Und du hast es ja eigentlich schon gesagt, es waren ja ganz andere Zeiten damals.
Ja. Und wir sind ja auch mittlerweile so uralt, dass du mittlerweile seit Jahrzehnten in Holland wohnst. Und das ist eigentlich das Spannende beim Thema Heimat. Erzähl doch erstmal, warum du überhaupt nach Holland gezogen bist.
Ach, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Aber nein,
ich stelle eine andere Frage, okay? Aber ich schneide
nein, nicht nein, raus, nein, 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 nein. Nee, natürlich nicht. Nein, ich das ist eine sehr berechtigte Frage. Und das war natürlich, dieses Zögern war jetzt ein bisschen auch eine halbe Scherzantwort. Aber ich.
Weil die Leute da draußen eh alle wissen.
Genau. Nein, aber ich mochte Holland schon, als ich klein war. Wir waren das ersten,
in jungen Jahren gern mal.
Nein, ich war in eher auf Texel mit meinen Eltern. Also ganz im Ernst, es ist natürlich, um es mal beim Namen zu nennen, das Kiffen ist eher sowas, dass ich fand, dass das positiv was sagt über eine Gesellschaft, wenn sie das schon in den 60ern toleriert, wenn ein gewisser Bevölkerungsanteil kifft. Nur das, um das mal abgefrühstückt zu haben. Aber dafür würde ich ja nicht hier leben. Beziehungsweise dann müsste ich ja theoretisch nach Deutschland zurückziehen bald. Ich war als Kind, waren wir oft auf Texel. Also ich glaube 3 oder 4 Sommer in Folge. Das waren so die ersten Sommer. Und danach nie wieder. Und für mich hatte das fast so was Heiliges. Mhm. Und wenn ich dann wieder mal nach Holland kam, dann habe ich auch es immer als sehr positiv empfunden. Und ich wollte nach meinem ersten Studium auf jeden Fall noch so ein Zusatzstudium machen und wollte ins Ausland. Und irgendwie wirkte für mich Amerika, da mein Bruder da schon lebte, irgendwie, das war nicht die Challenge, die ich gesucht habe. Und da ich auch niemanden kannte in Holland, habe ich gedacht, das ist noch ein bisschen Abenteuer. Mhm. Und eine andere Kultur kennenlernen. Und ja, da bin ich in Holland gelandet. Und anfangs hatte ich ja gar nicht geplant, hier ewig zu bleiben, aber inzwischen ist Holland für mich das, was ein großes Wort in diesem Buchtitel ist, nämlich Heimat, auf jeden Fall.
Ist ja so ein, wie ich finde, schwieriges, sperriges Wort, was ich eigentlich auch nicht mag, weil es halt auch einfach von den Nazis missbraucht wurde. Auch in der deutschen Politik schwierig ist, als die CSU so ein Heimatministerium aufbauen wollte und so. Das ist alles, ist ein schwieriges Wort und dennoch ist es so ein wichtiges Wort, weil jeder eine Heimat braucht.
Ja.
Für mich ist Ostwestfalen immer noch Heimat, obwohl ich seit 20 Jahren in Kiel wohne.
Ja, ich habe das teilweise auch, teilweise nicht. Ich verstehe das mit dem Heimat, dass das oft so ein beladener Begriff ist. Aber ich finde, Heimat beschreibt ja nicht etwas, was man deswegen den Nazis überlassen sollte, wie du es gesagt hast.
Nee, genau.
Ich habe mal ein Interview gesehen mit einem, ich glaube, es war ein türkischer oder griechischer Taxifahrer, der interviewt wurde. Und dann hat der Interview-Fragesteller hat ihn gefragt, fühlst du dich denn wie ein Deutscher? Und dann hat er so gesagt, nee, ich fühle mich nicht deutsch. Wieso? Das geht gar nicht, hat er gemeint. Und dann hat er aber irgendwie eine Weile nachgedacht und hat gesagt, aber ich bin Stuttgarter, das bin ich. Und Das Lustige ist, mir wurde kurz davor von einem Freund die Frage gestellt, fühlst du dich eigentlich holländisch? Ja? Und ich fühle mich natürlich nicht holländisch. Ich fühle mich als Utrechter, ich fühle mich hier total wohl. Ich fühle mich in diesem Land integriert. Aber ich bin immer noch deutsch und das werde ich auch immer sein. Und das ist halt auch, wenn man regelmäßig diesen Stempel aufgedrückt bekommt. Ja,
deutsch sein ist ja fast wie eine Hautfarbe. Ne? Also so wie es Rassismus gibt, habe ich häufig, vor allem in meinen jüngeren Jahren, so eine Deutschenfeindlichkeit auch im Ausland erlebt. Also quasi überall, ne? Egal wo ich war. Ja. Das hat sich aber wirklich gebessert. Also unser Vaterland, was ja auch ein lustiges Wort ist, im Gegensatz zur Muttersprache, unser Vaterland ist nicht mehr so unbeliebt wie früher.
Weiß nicht, ob man da nach dem, European Song Contest, ob man da nicht das nochmal, diese Aussage zur Disposition stellen kann. Dieses Ding, dass man ja als Deutscher oder grundsätzlich, es ist nicht mal so, dass man unbedingt ausgegrenzt werden muss oder dass ein dummer deutschen Joke gemacht werden muss. Es ist einfach, dass man regelmäßig daran erinnert wird. Also wenn man dann in der Klasse sitzt, zum Beispiel im Kunststudium, und dann hieß es, ja, ihr sollt einen schutzgebenden Ort kreieren als Kunstwerk, ja. Und dann haben die Leute auch wieder, was ist denn das? Und hat er gemeint, was weiß ich, so einen kleinen Grenzwall aus Sand zum Beispiel, ja. Und da gucken mich alle an.
Ja.
Ich wusste nicht, bis zu diesem Zeitpunkt, dass es ein absolut deutsches Klischee ist, dass man mit so einem Spaten so eine Art Deich um sich rumbaut und dann mit so Muscheln verziert. Und ich war richtig empört, dass ich habe gesagt, ich habe noch nie einen Freund gehabt, der so ein Ding gebaut hat. Und I shit you not.
Du meinst so am Strand?
Ja, genau. Wie nennt man das denn nochmal? So eine
Ahnung.
Burg, so eine Strandburg oder so, aber halt um sich rum, ja. Mhm. Und ich habe gedacht, ich habe richtig ernste Diskussionen geführt und habe gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen, das verwechselt, es ist dann so ein Klischee, was einfach nicht zutrifft. Und irgendwann gucke ich mir ein Jahr später bei meinen Eltern ein Fotoalbum an. Und dann sehe ich ein Foto von meinem Opa im Urlaub, ey, und das ist nochmal so dick ins Gesicht gedrückt, mit so einem, aber wirklich stattlichen, halb Meter hohen Ding um seine Handtücher rum und die der Familie. Und jetzt pass auf, und mit Muscheln Allemagne oder Allemand oder wie auch immer draufgeschrieben. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott. Also da scheint mehr dran zu sein, als man will. Aber man ist ja nie der Durchschnitt all seiner Landesgenossen. Und deswegen ist es trotzdem eine komische Bewusstwerdung der eigenen Nationalität, die ich zu Hause nie hatte. Weil ich fühle mich in Deutschland nicht besonders deutsch. Ich habe auch nie irgendwelche Deutschland-T-Shirts angehabt. Klar, bei der WM ist man für das Team. Aber ansonsten habe ich diese Identifizierung so durch die Bank weg mit meinen Landsmännern und Frauen nie gehabt. Weißt du?
Ja, das geht mir genauso. Und das Spannende ist ja, dass wir beide mal quer durch Deutschland sind, zusammen. Ja, wir haben ja damals das Buch zusammengeschrieben, Laufschuh gegen Sub, und wir hatten eine Challenge, wo wir die Elbe gemeinsam runter sind. Du bist sie gelaufen und ich bin sie gesubbt, also gestand-up-paddelt. Und wir haben an der tschechischen Grenze angefangen und sind dann runter bis zur Nordsee. Also einmal quer durch unser Land. Und im Nachhinein, das Ganze ist jetzt schon 2 Jahre her, im Nachhinein muss ich sagen, dass das eine Reise war, die teilweise erschreckend war. Ja, also wie viele unangenehme Menschen, also rechter Natur, uns in der ehemaligen DDR über den Weg liefen, das war ja schon erschreckend. Und dann ist dieses Thema Heimat schon wieder ganz anders behaftet.
Ja, wobei ich natürlich, und es hat jetzt nichts mit Ostdeutschland zu tun, aber ich natürlich gerade in so Gebieten, wo die Leute ganz anders sprechen als in meiner Heimat, um das Wort nochmal zu benutzen, mich sowieso nie so heimatmäßig gefühlt habe. Was ist dieses Deutschfühlen, wenn ich mich schon in Bayern teilweise nicht zu Hause fühle?
Und deine Heimatsprache ist ja Badisch, richtig?
Ja, aber ich bin ja nicht sozialisiert worden so in dem Sinne, weil meine Mutter ist ja Hamburgerin und mein Vater ist in ganz Deutschland so ein bisschen, der ist immer viel umgezogen. Und von daher, wir haben zu Hause so nie gesprochen, wenn überhaupt in der Schule. Und als Kind habe ich auch mal vielleicht kurz Dialekt gesprochen.
Also du kannst es ja schon nachmachen, das weiß ich ja.
Ich kann es nachmachen, aber ich glaube ganz ehrlich, dass wenn ich das nachmachen würde und das in Karlsruhe jetzt wäre, dass dann einige sagen würden, aber das ist kein echter so, der macht das nicht richtig mehr. Also
ja,
ich glaube nicht, dass ich das nicht mehr so gut kann.
Ja, ich finde Sprache auch so spannend, denn ich war letztes Wochenende in meiner Heimat in Detmold. Und höre jetzt selber schon, wenn ich das Wort Detmold ausspreche, das spreche ich anders aus, als ein Hochdeutscher das aussprechen würde. Mehr so, das L ist mehr hinten drin und so. Ich hatte da einen Vortrag und danach gingen wir mit ein paar Freundinnen und Freunden noch in eine Kneipe. Und alleine zu hören, wie die Leute sprechen, habe ich sofort eine Verbindung oder eine Verbundenheit zu den Leuten. Das fand ich ganz erstaunlich. Und das waren jetzt nicht meine allerbesten Freunde, das waren gute Freunde, aber es waren Menschen, die ich auch teilweise lange nicht gesehen habe. Und trotzdem war da so eine Verbundenheit da. Und ich hatte das Gefühl, das kommt vor allem durch die Sprache.
Ja, und weißt du, was bei mir das Komische ist? Ich habe diese Sprache, diesen Dialekt, der bei uns gesprochen wurde, immer ein bisschen als provinziell empfunden. Mhm. Ja. Deswegen hatte ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, boah, hey, wo lebe ich hier? Ich will in die Welt raus, das ist mir hier zu provinziell. Obwohl es die coolsten Menschen in Karlsruhe gibt. Man kann da auch super leben und alles. Aber es ist immer noch auch so, dass es gewisse Sachen gibt, die mich in meiner Heimat, und das ist ja keine günstige Voraussetzung, um große Heimatliebe zu pflegen, dass mir ganz viel auf den Sack geht. Ja. Und ich habe natürlich dann immer den Kontrast mit den sehr liberalen und weltoffenen und toleranten Niederländern. Und ich habe zum Beispiel, um ein gutes Beispiel, um meine Heimatliebe zu pflegen, ja, habe ich auf Facebook mir so einer Gruppe, so einer Seite, die halt von der Gemeinde ist, ja. Mhm. Und habe gedacht, geil, eigentlich ja für mich völlig obsolet, aber ist ja trotzdem lustig, wenn dann da steht, oh, und das Freibad bekommt eine neue Rutsche oder so, weißt du, dann kriegst du so ein bisschen jetzt mit, der in Busenbach, in dem Waldbronn, also wirklich in dem Kaff, in dem ich aufgewachsen bin, außerhalb von Karlsruhe. Und ehrlich gesagt, vergeht mir immer mehr die Lust, weil diese Seite in erster Linie von Leuten missbraucht wird, um irgendeine Mülltüte zu fotografieren, die irgendjemand abgelagert hat oder falsch geparkte Autos oder zu berichten, dass am Wochenende in Corona-Zeiten oder Energiesparzeiten, dass am Wochenende in dieser Kindertagesstätte oder Kindergarten irgendwo ein Licht noch gebrannt hätte und dass das ja wohl mal gar nicht ging und so. Das
hört sich sehr, sehr deutsch an.
Ja, und dadurch habe ich wieder gemerkt, ach, ist eigentlich ganz gut, dass ich eine neue Heimat habe, obwohl ich es immer auch liebe, in meine alte Heimat zurückzukommen. Aber ich habe nicht so hundertprozentig dieses, hier gehöre ich hin und hier fühle ich mich wieder oder bin durch die Sprache, fühle ich mich wieder zu Hause. Es ist eher so, dass ich denke, ja, so 100 Milliarden %ig fühlst du dich hier nicht mehr, als ob du dazugehörst.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Geht mir in Detmold auch so. Ich komme nochmal zurück auf unsere Reise die Elbe entlang. Wie hast du das in Erinnerung? Also wir haben ja auch ganz viele Witze so gemacht, um das irgendwie zu kompensieren. Wie hast du das in Erinnerung, vor allem im Osten? Wie war das für dich?
Ja, also ich bin immer vorsichtig, weil es ist natürlich eine extreme Momentaufnahme. Ich muss natürlich auch sagen, wir sind da durch Gegenden gelaufen. Da war so nichts los. Ja? Also wo ich dann auch wirklich mehr dachte, die armen Menschen hier, was machst du denn, wenn du hier lebst?
Das sind die Abgehängten gewesen, ne?
Genau, genau. Und was halt auch so ein Ding ist, glaube ich, auch wenn es jetzt schwer in so ein Nebenthema hier abzufrühstücken ist, ist das natürlich auch im Osten, glaube ich, dieses Rechtsein manchmal einfach mal mitmacht aus Gruppenzwang oder dazuzugehören. Und weil der eine Coole im Dorf ist halt auch rechts, dann bin ich halt auch rechts, weißt du so? Und dass da vielleicht nicht so viel Gewicht manchmal dranhängt, wie man selber dranhängt. Ja, dass das generell halt eine komische Situation ist da drüben. Und was da passiert ist, man kann sich das auch sauschwer vorstellen, man muss sich auch immer noch mal vorstellen, dass die ganze Zeit, dass es so ist, wie wenn dein Bruder bei deinen Eltern bleiben durfte und du musstest irgendwann in der Kindheit in so ein ziemlich beige gestrichenes, mit schlechtem, langweiligen Essen, weißen Haus und würdest dann irgendwie 30 Jahre später rauskommen, dann hat man generell auch so ein komisches Gefühl. Man hat wahrscheinlich so ein Gefühl von, irgendwie seid ihr mir alle was schuldig und von euch lasse ich mir sowieso gar nichts sagen, weil ich bin durch die Scheiße gegangen. Aber natürlich ist es mir negativ aufgefallen. Ich bin jemand, der viel Sticker-Kunst macht, also Aufkleber klebt und deswegen achte ich auch selber auf Straßenschilder und so, auf die Stangen davon, ob die vollgeklebt sind mit Stickern. Und mir ist sofort aufgefallen, dass wo hier überall irgendwelche Straßenkünstler, irgendwelche Maskottchen kleben oder irgendwelche Pride oder Vegan oder andere politischen Sticker, dass eigentlich da ich fast nur Hooligan und so Hass-Sticker gesehen habe. Also die ganze, wo wir bei Sprache sind, wie viel Sprache da so eine negative Ladung hat, war schon beeindruckend. Obwohl mir klar ist, dass natürlich Hooligans, die wollen natürlich ein Angst-Image kreieren und deswegen werden die sich nicht Freundschaft für den Ball auf den Aufkleber drauf machen.
Nee, klar.
Aber es war schon so ein Gesamtbild und natürlich manchmal rutschen den Leuten Sachen raus, wo man denkt, alter Schwede, das hat er nicht gesagt. Aber ich meine, dass das den Osten nicht mehr einzigartig macht. Ich glaube, im Westen ist der Satz, darf man ja nicht mehr sagen, auch schon lange nicht mehr gültig, weil alle inzwischen völlig schamfrei alles sagen.
Ja, das stimmt. Es wird auch mittlerweile selbst in alternativ linken Kreisen wird die AfD zitiert, wo man denkt, oh Gott, Leute, was ist mit euch denn los? Nur weil die Weidel mal irgendwas gesagt hat, was eventuell stimmen könnte, dann sage ich auch immer, da gilt das Sprichwort, ein altes jüdisches Sprichwort übrigens, auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit.
Genau, genau, genau. Und
das ist noch lange kein Grund, diese Partei zu zitieren. Ich muss hier aber auch klar sagen, also alle Ostdeutschen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht auch im Westen wohnen und uns zuhören, wir scheren euch nicht über einen Kamm. Das waren einfach nur in dieser abgelegenen Region an der Elbe, was ja lange auch die Grenze war. Das war ja Todesstreifen. Also da lebten auch wirklich die Abgehängten und die immer noch Abgehängten. Und da haben wir einfach immer wieder Leute getroffen, die erzählten, ja, der Hitler war auch schon hier und so Geschichten. Und ich so, Gott, oh Gott, was sind das für Gedanken und wo kommen die her? Also wir wollen euch nicht alle in einen Topf stecken, ganz und gar nicht. Aber da war es einfach für uns extrem auffällig. Und wenn wir über dieses Thema Heimat sprechen, komme ich immer ganz schnell wieder dahin und sage, ja, es ist ein sehr, sehr brisantes und gefährliches Thema. Und ich finde es auch irgendwie, ja, soll ich sagen, mutig, hier darüber offen zu sprechen, weil ich weiß, es wird Feedback geben, wo viele Leute nicht mit einverstanden sind. Aber das ist okay und dafür haben wir unser System, dass wir uns auch über Dinge streiten können und auch manchmal Sachen sagen, die anderen nicht gefallen oder dass die Antwort vielleicht darauf, was wir hier sagen, besser ist als das, was wir gesagt haben. Auch da können wir mit leben.
Ich muss noch eine Sache hinzufügen, die ich finde, die das ganz gut den Bogen schließt. Ich finde, dass den Heimatbegriff, wenn man sich den zu Gemüte führt und sich dann versetzt in die Menschen und was die durchgemacht haben in ihrem Leben, wurde ihnen ja auch so ein bisschen gesagt, deine Vergangenheit war schlechter.
Ja.
Und jede Kindheit hat natürlich Höhepunkte und jede Gesellschaft hat natürlich nicht nur Schlechtes. Ich glaube, dass das auch schwer ist, weil es das, was es damals für die gab, das gibt es ja alles nicht. Also es gibt ja ganz viele Produkte nicht mehr, es gibt viele Institutionen nicht mehr.
Ein Lifestyle und gibt es nicht mehr.
Genau.
Das ist weg.
Genau. Das ist wahrscheinlich auch was extrem schwer ist, um in seinem täglichen Leben so eine Identität zu finden für sich selber.
Ganz, ganz schwierig. Irre schwierig. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du zu diesem schwierigen Thema gesprochen hast. Aber ich finde es so spannend, weil du eben quasi zwei Heimaten hast, wenn es diesen Plural gibt. Am Ende musst du mir nochmal verraten, warum warst du eigentlich auf dem Internat? Also mir wurde immer mit Internat gedroht, weil ich so ein chaotischer Schüler und chaotischer Jugendlicher war. Warum warst denn du auf dem Internat?
Also mein Bruder, bei dem war es so wie bei dir und
aus dem ist auch nichts geworden.
Nein, das nicht, überhaupt nicht. Aber der musste aufs Internat und ich musste gar nicht, aber ich war dann an einem Elternsprechtag, bin ich einfach mitgegangen. Und dann haben meine Eltern recht früh, hat mein Bruder gesagt, hier, das ist der, was weiß ich, ist in deinem Alter, der kann dich ein bisschen, da musst du hier nicht so einen langweiligen Elternsprechtag mitmachen, der kann dich ein bisschen mitnehmen. Und dann bin ich eigentlich die ganze Zeit, den ganzen Tag habe ich so eine Art Internatsleben mitgelebt, weil dann halt so in verschiedene Zimmer gegangen und da rumgegangen und es hat mich total angefixt. Ja, es hat mich total angefixt, weil diese Schule auch so ein bisschen so ein Hogwarts-Feeling, also sehr alte Gebäude und altes Holz und wunderschöne Bibliothek und bla bla bla. Und dann aber aus ganz Deutschland coole Leute, ja. Also wenn du jung bist, hübsche Mädchen, mit manche Hamburger Akzent, manche Münchner und so weiter. Und so eine wilde Mischung auch, irgendwie irgendwelche Adelskinder und dann viele Stipendiaten auch. Also es war auch nicht irgendwie so ein reines, so eine Elite-Veranstaltung. Und es hat mich sofort angesprochen. Und dann hatte ich Bock, dahin zu gehen einfach.
Mhm. Und würdest du sagen, dass das tatsächlich auch dein Leben stark beeinflusst hat, also so sehr beeinflusst hat, dass du jetzt dieses Künstlerleben in Holland leben kannst? War das quasi die Basis oder hat das nichts miteinander zu tun?
Ich glaube, dass es nichts mit meinem Künstlerleben in Holland zu tun hat, aber es hat nichts so sehr mein Leben beeinflusst wie diese Jahre. Und ich glaube, jeder, den ich treffe von früher, selbst wenn man mit diesen Personen nicht viel zu tun hatte, man hat das große Interesse, sich auszutauschen, man wertschätzt sich, weil es ist so eine Art Lebensabschnittsgefährtinnen, die man aber nicht mehr sieht. Weißt du, bei einer Familie, weißt du, irgendwann kriege ich die wieder zu sehen beim Weihnachtsfest oder beim Klassentreffen spätestens, aber das ist halt eine ganze Schule und eine ganze Periode, die du mitgemacht hast, wie so ein Dorf, in dem du gelebt hast und dich super glücklich gefühlt hast und es ist danach wegen irgendeinem Kohleabbaugebiet, wurde es einfach weggemacht und du weißt nicht mehr, wo die ganzen Leute sind und in alle Richtungen.
Ja, ja.
Und deswegen, ich fühle mich da sehr verbunden und bereue es auch nicht, überhaupt nicht.
Auch ein Stück Heimat.
Genau.
Philipp, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald in deiner neuen, alten, meiner Heimat oder wo auch immer wiedersehen.
Auf jeden Fall. Ich mich auch. Bis dann.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.